Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Die ganze Filmwelt blickt gerade nach Hollywood, klar, denn in der Nacht zum Montag werden dort zum 95. Mal die Academy Awards verliehen. Oder wie wir hier sagen würden, einfach Vorhang auf für die Oscars.
Movies are dreams that you never forget.
It's the most magical place in the world. You stop making movies, it'll break your mother's heart.
This is larger than any of us.
So klingt es, wenn der Sender ABC das Event bewirbt, das dieses Jahr ehrlich gesagt so spannend ist wie schon lange nicht mehr. Und vielleicht wird die Gala ja auch zum Fernsehquoten-Hit. Wir widmen traditionell die Sendung vor den Oscars den nominierten Filmen und Debatten, die rund um diesen dann doch wichtigsten Filmpreis der Welt kreisen. Und wir beginnen mit dem größten Favoriten dieses Kinojahres, dieser Kinosaison. Welcher das genau ist oder wie der Film auch überhaupt nach Europa kam, denn so leicht war das gar nicht, das hören wir gleich. Vor genau einem Jahr, am 11. März 2022, da feierte ein kleiner, durchgeknallter Film in Austin, Texas, bei dem South by Southwest Film Festival seine Weltpremiere. Etwas später kam der Film dann auch in knapp 10 Kinos in den gesamten USA heraus. Es ist nicht gerade ein Vertrauensbeweis der Branche für ein Werk, aber jetzt, ein Jahr später, müssen wir sagen, dass dies der Beginn einer unfassbaren Erfolgsgeschichte war. Denn Everything, Everywhere, All at Once, so der Titel des Regieduos Dan Kwan und Daniel Scheinert, steht kurz davor, mehrere Oscars abzuräumen und bestimmt den Oscar als bester Film.
Was passiert hier?
Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen.
Hab heute viel zu tun. Keine Zeit, dir zu helfen.
Ich habe im Multiversum tausende Evelyns gesehen. Du kannst Zugang zu all ihren Erinnerungen, all ihren Gefühlen haben, selbst zu all ihren Fähigkeiten.
Ja, so klingt dieses Fantasy-Drama über eine überforderte Mutter und Waschsalonbesitzerin, die neben Ehe, Finanz- und Erziehungsproblemen noch dazu erfährt, dass sie ein gesamtes Multiversum retten muss. Dieser Film hat bis heute 264 Filmpreise gewonnen bei über 400 Nominierungen und die Oscars stehen ja wie gesagt noch aus. Aber damit Sie sich mal vor Augen führen, wie viel das überhaupt ist für einen einzelnen Film, auf Wikipedia musste eigens ein Eintrag generiert werden, damit man diesen Preisregen überhaupt protokollieren kann. Dabei ist der Erfolg dieses Films ehrlich gesagt alles andere als planbar gewesen. Das Filmstudio A24 wollte Everything Everywhere All at Once in Europa zum Beispiel nur in sehr wenige Kinos herausbringen. Manche Länder sollten ihn gar nicht erst auf der großen Leinwand zu sehen bekommen. Der Schweiz drohte das zum Beispiel ganz konkret. Doch da machten die Amerikaner die Rechnung nicht ohne einen gewissen Filmkritiker. Christoph Schelf, Chefredakteur und Gründer der Filmseite outnow.ch, hat mit viel Energie den Film in die Schweizer Kinos gebracht und ist ohne Frage vielleicht der größte Anwalt des Films in Europa. Ich konnte mit Christoph Schelf vor der Sendung sprechen und wollte erst einmal von ihm wissen, wie häufig er denn diesen 3-Stunden-Film im letzten Jahr gesehen hat.
Schon 10-mal habe ich mir den angesehen jetzt inzwischen schon.
Im Kino jedes Mal. Ist ja fast ein 3-Stunden-Film.
Ja, immer im Kino, weil das ist ein Film, den man mit Publikum erleben möchte. Es ist auch immer witzig, dass bei unterschiedlichen Sachen unterschiedlich laut gelacht wird. Also es ist immer ganz faszinierend zu schauen, okay, die finden das jetzt am witzigsten und das jetzt eher weniger, aber dafür das dann wieder. Das finde ich ganz faszinierend. Das geht halt nur im Kino. Ich habe versucht, den Film mal zu Hause zu schauen. Die Blu-ray gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist Kino. Das kann nur Kino. Das ist für mich beste Werbung für das gemeinsame Kinoerlebnis.
Ja, das ist ja interessant, wann die Liebe angefangen hat. Können Sie sich denn an Ihr erstes Mal erinnern mit diesem Film? Also es muss ja irgendeine Initialzündung gegeben haben.
Ja, das war, als der Schweizer Kinostart festgestanden ist. Die Sache war die, dass der Film zuerst gar nicht in die Schweizer Kinos hätte kommen sollen, weil da hat sich niemand um die Rechte gekümmert. Und die Geschichte war dann so, dass wir ganz viele E-Mails bekommen haben von Leuten, die auf unserer Webseite unterwegs sind und wissen wollten, was läuft da falsch, genau. Weil in den USA gab es einen riesen Hype um den Film. Er feierte seine Premiere am South by Southwest Festival in Austin Anfang März, ist danach in die US-Kinos gekommen und die ganze Mund-zu-Mund-Propaganda, die dabei entstanden ist, ist dann auch in die Schweiz rübergeschwappt und viele Kinofans in der Schweiz konnten das einfach nicht verstehen. Wo ist dieser Film? Und das war dann so, dass ich dann einen unabhängigen Schweizer Verleiher, die Filmkopie Zürich, kontaktiert habe und gefragt habe, ob man da vielleicht was machen könnte. Und dann haben wir was gemacht.
Also das war der Druck quasi der User ihrer Seite, der Filmfans, die gefragt haben, hallo, wir wollen diesen Film sehen. Was waren denn die Gründe, warum dieser Film, der jetzt auch nicht mit unbekannten Schauspielern besetzt ist, müssen wir sagen, gar nicht erst in die Schweizer Kinos hätte kommen sollen?
Ja, das ist immer so ein Problem mit den Rechten, die man kaufen muss. Anscheinend war der Preis, den A24 da verlangt hat, für die Verleihrechte einfach zu hoch. Und dann wollte sich einfach niemand von den Schweizern Verleihern da die Finger verbrennen, weil wenn wir ehrlich sind und mal den Film schauen, es ist ein spezielles Teil. Also es ist nicht einfach ein Marvel-Film, wo man weiß, ja, das macht locker so viele Millionen Zuschauer. Das ist wirklich was Wilderes, was Experimentelleres. Und funktioniert das überhaupt in Europa, in der Schweiz, mit alles asiatischen Schauspielern mehrheitlich im Film? Funktioniert so ein Film überhaupt? Plus war es dann noch ein bisschen Nachwehen von der Pandemie, konnte man natürlich immer noch fühlen. Also die Verleiher in der Schweiz und auch die Kinos sind sehr, sehr vorsichtig geworden.
Aber wie überzeugt man denn jetzt ein so mächtiges, übrigens auch sehr störrisches Filmstudio wie A24 davon, dass der Film dann doch bitte jetzt regulär in die Schweiz kommen soll? Und ich habe mitbekommen, dass es da sowas wie einen Battlebrief gegeben haben muss.
Richtig, genau. Battlebrief ist das schöne Wort. Also ich habe die Filmkopie kontaktiert und gefragt, ob man was machen kann und was dann gemacht wurde. Dass ich dann von der zuständigen Person aufgefordert wurde, dass ich das ganze Fan-Feedback, das ich per Mail erhalten habe, soll ich zusammenfassen in einem E-Mail. Ich soll mich vorstellen, ich soll meine Plattform vorstellen. Outnow ist die größte Film-News-Plattform der Schweiz. Habe ihnen mitgeschickt, was wir zu Swiss Army Man gemacht haben, was ja der Vorgängerfilm der Regisseure war. Und dieses Mail wurde dann zusammen mit einem neuen Angebot dann nochmals nach Amerika geschickt. Man muss fairerweise dann auch sagen, dass die Filmkopie zu diesem Zeitpunkt der einzige Verleiher war, der das probiert hat. Also da hat kein anderer Verleiher versucht, irgendeinen Deal zu machen, weil sie halt alle sehr vorsichtig waren. Und ja, weil sich halt niemand anders gemeldet hat, hat dann A24 wahrscheinlich gedacht, ja gut, dann nehmen wir halt das.
Das ist aber gar nicht so selbstverständlich, dass Filmjournalisten wie wir dafür sorgen, dass Filme ins Kino kommen. Meist warten wir ja wöchentlich ab, was so die Verleiher uns präsentieren. Könnte es sein, dass in der Zeit, ja auch postpandemisch, aber auch von der Flut von vielen Filmen, die entstehen, das häufiger passieren kann? Und haben Sie sich nicht auch überfordert gefühlt in dieser Rolle, Verleiher anzuschreiben, wo bleibt denn der Film?
In erster Linie bin ich einfach Filmfan und ich wollte diesen Film einfach sehen. Also ich habe den Everything Everywhere All at Once, hatte ich zu dem Zeitpunkt, als ich das E-Mail geschrieben habe, habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, was ich mich da einlasse. Es war einfach, probieren wir mal was. Also ich habe gemerkt, jetzt vor allem seit der Pandemie, dass man manchmal einfach mal versuchen muss. Einfach mal reinschießen, mal schauen, was passiert. Ich hatte nichts zu verlieren eigentlich. Ich habe es einfach gesagt, ich habe eine E-Mail geschrieben, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach aufgrund dieser Zusendungen, die wir erhalten haben, habe ich dann einfach eine Mail geschrieben. Und dass es jetzt so eskaliert, das hätte ich mir jetzt in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können.
Eskaliert ist ja das Stichwort. Irgendwann kam der Film ja in die Schweizer Kinos und ich meine, nicht selten sind Kritiker Favoriten Kassenflops, aber das war ja ganz anders. Wie sah denn die Erfolgsgeschichte von Everything Everywhere All at Once in der Schweiz aus?
Ja, zuerst machen wir natürlich ein paar Vorpremieren und die waren natürlich rappelvoll. Im Unterschied zu Deutschland kam der Film erst im Juni in die Kinos und halt wegen dem ganzen Mund-zu-Mund-Propaganda und auf der Filmplattform Letterboxd war der Film dann auch mal Nummer 1. Also da war eine riesen Erwartungshaltung hinter dem Film und also die Vorpremieren, die waren eigentlich immer alle ausverkauft. Beim regulären Kinostart hasst es noch ein bisschen, aber aufgrund der Geschichte, dass sich ein Filmjournalist dafür das eingesetzt hat, sind dann die Medien auf das Thema aufgesprungen, haben sie in große Nachrichtensendungen platziert, in Zeitungen. Also das wurde dann richtig aufgebauscht und so konnte der Film dann doch einen Erfolg feiern in der Schweiz.
Jetzt sollten wir vielleicht auch mal auf das Erfolgsrezept des Films eingehen. Everything, Everywhere, All at Once handelt von einer überforderten Mutter, die dann noch herausgefordert wird, ganze Multiversen zu retten. Was ist es an diesem Film? Ist es die Ästhetik, die Geschichte, dass Kinogänger so euphorisch reagieren lässt? Denn in den USA und in der Schweiz ja auch, ist dieser Film ja mehr als ein Film. Er ist mittlerweile so etwas wie ein popkulturelles Phänomen geworden.
Es ist ein Film, vor allem der zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Also Multiversen sind ja eh schon in. Zudem dank Spider-Man oder Sachen wie Rick und Morty, die schon mit diesen Multiversum-Sachen gespielt haben, wurden die Leute schon sensibilisiert. Zudem geht es in dem Film ja auch um die Reizüberflutung, denen wir ja tagtäglich ausgesetzt sind, also auf den Social Medias, Instagram, Facebook, da werden wir ja ständig mit Sachen bombardiert bis zum geht nicht mehr. Also der Film hat da diesen Nerv getroffen, aber auch gleichzeitig, der Film ist ja eigentlich in zwei Teile, kann man so beschreiben, also die erste ist einfach nur wild, Reizüberflutung bis zum geht nicht mehr. Und am Ende kommt da dann diese Familiengeschichte wieder mehr in den Fokus, wo die dann wirklich sagt, was wirklich eigentlich wichtig wäre. Und besonders nach 2-3 Jahren Pandemie war diese Botschaft einfach für viele, viele sehr, sehr schön halt auch zu hören. Hey, wir hatten jetzt Streit und es war schlimm und wir sind eigentlich alle überfordert. Aber besinnen wir uns doch einfach wieder mal darauf, einander gern zu haben. Und da hat der Film einfach diesen Nerv perfekt getroffen. Also es war wirklich the perfect storm, wenn man das so sagen möchte. Die Leute waren schon sensibilisiert auf die unterschiedlichen Themen, auf die Machart, der schräge Humor, der wie in Serien wie Rick und Morty schon praktiziert wird. Ja, da kommt einfach sehr vieles zusammen.
404 Nominierungen hat der Film, über 260 Preise gewonnen, und zwar von Kritikern und Fans, international, national. Jetzt stehen die wichtigsten, was jedenfalls die Filmbranche betrifft, kurz vor der Tür, die Oscars. Wäre denn dieser Film ein würdiger Oscar-Gewinner? Weil alle Zeichen weisen darauf hin. Bester Film, beste Regie scheint ja fast gesetzt.
Das ist so. Die Frage ist natürlich, was möchte der Oscar auszeichnen? Möchte er ein Abbild zeigen der Welt, in der wir momentan leben, dann muss der Film eigentlich gewinnen, eben wegen der Reizüberflutung, den Sachen, die er sonst bespricht. Der Film ist das perfekte Abbild unserer Zeit eigentlich. Man kann natürlich auch Filme wie Im Westen nichts Neues oder Benches of Inisherin toll finden. Die erzählen aber nicht wirklich was Neues, die erzählen Bekanntes, Kriege schlecht und theatermäßige Tragödie wie in Benches of Inisherin. Everything Everywhere at Once wäre einfach ein sehr kreativer Gewinner, der halt diese Zeit, in der wir momentan leben, am besten abbildet.
Und kommt er denn nochmal in die Schweizer Kinos, wenn er jetzt gewinnt?
Er war nie weg, sogar. Also der Film ist am 16. Juni in der Schweiz gestartet und läuft eigentlich immer noch. Faszinierend ist jedoch, dass er jetzt wieder vermehrt gespielt wird, weil die Kinos haben auch realisiert, dass da wohl der große Preisregen kommen wird bei der kommenden Oscar-Verleihung. Und das wird wahrscheinlich in Deutschland auch so sein, dass der Oscar immer noch ein weiteres Verkaufsargument ist. Egal, ob ein Film schon auf Blu-ray oder im Streaming erhältlich ist, wenn man ein Oscar-Männchen auf das Poster oder sonst irgendwo drucken kann, dann schauen die Leute sich das auch an im Kino.
Christoph Schelp, Chefredakteur der Filmseite outnow.ch und der Mann, der mit viel Engagement den diesjährigen Oscar-Favoriten Everything, Everywhere, All at Once in die Schweizer Kinos brachte. Lange waren die Oscars auch in Deutschland mehr als nur ein Filmpreis. Es war ein Event mit Kinos, die die Verleihung live übertragen haben, mit Partys und Häppchen und Konzerten drumherum. Dieser Hype ist jetzt schon lange abgekühlt, ehrlich gesagt. Aber nicht nur die Gala selbst hat an Strahlkraft hierzulande verloren. Gerade vor der Pandemie, da wirkte dieses Siegel Oscar auf einem Filmplakat auch gar nicht mehr aufs Publikum. Man war etwas, wie soll ich es formulieren, Oscar-müde. Aber laut einigen Prognosen aus der Branche könnten die Oscars dieses Jahr eine Renaissance erleben, auch was ihre Zugkraft an der Kinokasse angeht. Grund hierfür sind wohl die diversen nominierten Filme. Christian Berndt berichtet über einen Filmpreis zwischen Niedergangs- und Wiederaufstiegserwartungen.
And the Oscar goes to Titanic.
1998 verkündet Sean Connery den Oscar für den besten Film. Mit seinen 14 Nominierungen hatte Titanic schon vorher den Rekord von Ben-Hur eingestellt und es war der erste Film, der über $1 Milliarde einspielte. Dass der Oscar-Gewinnerfilm auf Platz 1 an den Kinokassen steht, war allerdings in der Filmgeschichte eher die Ausnahme. Insgesamt kam es nur 17 Mal vor. Trotzdem waren die Oscars früher oft Garanten für volle Kinosäle. 2001 wurde errechnet, dass alleine die Nominierung für den besten Film den Umsatz im Durchschnitt um 98% steigert. das ist mittlerweile illusorisch. Seit Jahren vergibt die Academy den Oscar für den besten Film auch an Arthouse-Filme wie Nomadland oder Parasite, die nur ein begrenztes Publikum anziehen.
The Academy's mission has always been to promote the business of movie making and movie going.
Die Aufgabe der Academy sei immer gewesen, das Filmgeschäft zu promoten und gleichzeitig Filmkunst auszuzeichnen, sagt Gustavo Arellano im Filmpodcast der Los Angeles Times. Aber, so fragt er, haben die Oscars noch Relevanz, wenn die Filme kaum jemand sieht? Der Mitbegründer der Cinemax-Kette und Kinobetreiber unter anderem des Zoopalastes in Berlin, Hans-Joachim Flebbe, hat da Zweifel.
Als Kinobetreiber und als Filmfan gucke ich natürlich noch dahin, aber wir merken zunehmend bei unserem Publikum, dass der Oscar im Grunde keine allzu große Rolle mehr spielt. Also es ist überhaupt kein Vergleich mehr zu den früheren Zeiten.
Früher fieberte man den Oscar-Verleihungen entgegen, meint Flebbe, und nahm mitunter die Gewinnerfilme wieder ins Programm, weil hohe Zuschauerzahlen zu erwarten waren. Heute dagegen würde die Oscar Academy zunehmend Filme ohne Publikumswirkung prämieren.
Sie trägt da eine Mitschuld in gewisser Weise, dass die Popularität sinkt.
Vor allem Entscheidungen wie letztes Jahr, sagt Flebbe, als mit Coda ein Film ausgezeichnet wurde, der bei einem Streamer herauskam, seien fatal. Dieses Jahr ist mit Im Westen nichts Neues eine Netflix-Produktion einer der Favoriten bei den Oscars.
Wenn er einen bekäme, ist es eben wirklich ein deprimierendes Beispiel dafür, wie die Filme heute, das Image der Filme ruiniert wird.
Allerdings sind dieses Jahr, sagt Flebbe, wieder erstaunlich viele Filme für ein großes Publikum, von Avatar bis die Fablemans dabei. Für Martin Schumacher, den Co-Geschäftsführer der Filmpresseagentur Schmidt-Schumacher, ist die Oscar-Verleihung immer noch wichtig.
Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Man fiebert drauf zu, man freut sich und es hat auch eine eminente Bedeutung, auch für uns. Bereits eine Nominierung für den Oscar ist ja ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel Nomadland betreut und da ist es schon nochmal ein schöner Schub. Zum Beispiel jetzt bei Everything Everywhere All at Once. Das ist ja nochmal neu ins Kino gebracht worden sogar, ja, nach diesen unglaublich vielen Nominierungen, die der Film gekriegt hat für den Oscar.
Allerdings sind das Arthouse-Filme, die keine Massen ins Kino ziehen. Auch der Co-Betreiber des Programmkinos Lilium in Augsburg, Michael Hehl, schaut auf die Oscarverleihung.
Für uns als Programmkino sind die Oscars ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil jedes Jahr.
Aber Hehl glaubt, dass die Oscars dieses Jahr auch fürs kommerzielle Kino wichtig sind.
Die Auswahl dieses Jahr bei den Oscars ist grandios. Der einzige Streamingfilm ist Im Westen nichts Neues. Da tippe ich auf den Gewinn für den besten Auslandsfilm. Wir haben den erfolgreichsten Film vielleicht aller Zeiten, Avatar The Way of Water. Aber wir haben auch The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Fablemans, Tar, sogar nochmal Blockbuster-Kino mit Top Gun Maverick, aber eben auch europäisches Kino, Triangle of Sadness. Also wir haben eine ganz große Auswahl an filmischen Stoffen, die Leute auch inhaltlich ins Kino bewegen können.
Hehl hofft auf den Oscar für die Fablemans, weil der Film jetzt in Deutschland anläuft. Einig ist man sich, dass letztes Jahr mit dem Oscar für Coda als bestem Film ein Tiefpunkt erreicht wurde.
Also wie ein Remake, Coda war ja ein Remake, den besten Film gewinnen kann. Also ich verstehe das bis heute nicht.
Allerdings war die Filmauswahl, meint Hehl, auch begrenzt. Filme wie Avatar wurden von den Studios pandemiebedingt noch zurückgehalten. Dieses Jahr könnten die Oscars, so Hehl, das Kino pushen wie lange nicht mehr. Es wäre nicht das erste Mal, schließlich sollen die Oscars als Reaktion auf eine Kinokrise erfunden worden sein.
Damals in den 20er Jahren, als die Zuschauerzahlen runtergingen und Radio kam, dann hat sich irgendwie Louis B. Mayer von MGM überlegt, was könnten wir denn mal machen?
Aber ob auch die Zahl der Fernsehzuschauer, die letztes Jahr erneut einen historischen Tiefpunkt bei der Oscarverleihung erreichte, dann wieder steigen wird, ist fraglich. Ein Straßenfeger wird die Zeremonie wohl nicht wieder werden. Dieses Jahr muss sie sich zum Beispiel in den USA gegen das Finale des HBO-Serienhits The Last of Us behaupten. Eine Serie wäre früher wohl kaum eine ernsthafte Konkurrenz gewesen.
Los Angeles Calling heißt es gleich bei uns, denn wir sprechen über die Favoriten und Debatten der anstehenden 95. Oscar-Verleihung. Ein Abend, an dem auch der hier wieder dabei ist.
I have to admit, I wasn't expecting to be asked to host again.
Well, let me be perfectly clear. You were not my first choice. Or my second choice. Or my third, fourth, fifth or 11th choice. In fact, we asked a lot of people before you.
I think you can do it.
I'm your guy.
Ja, er ist unser Guy, der Moderator Jimmy Kimmel. Er übernimmt einen der vielleicht schwierigsten Jobs im amerikanischen Entertainment-Geschäft und wird zum dritten Mal durch die Oscar-Gala führen. Und wir haben gerade gehört, so richtig überzeugend, die erste Wahl war er nicht. Er war nicht mal die zweite, dritte und vierte Wahl. Einer der vielen lustigen Werbespots, die gerade Werbung machen für die anstehende Oscar-Gala. Ganz Hollywood liegt noch im Schönheitsschlaf, um dann fit zu sein für die wichtigste Gala im amerikanischen Filmbusiness. Aber nicht ganz Hollywood, das ist nicht ganz richtig. Eine tapfere Korrespondentin ist extra für uns schon aufgewacht. Katharina Wilhelm, good morning an die Westküste.
Schönen guten Nachmittag nach Deutschland.
Und im Studio bei mir in Berlin ist Filmkritiker auch ausgeschlafen. Übrigens Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Traditionell werden wir gemeinsam diese nächste Stunde bestreiten, um über die wichtigsten Debatten der 95. Oscar-Verleihung zu sprechen. Katharina, aber erstmal zu dir. Ja, die letzten Jahre war die Veranstaltung ja irgendwie immer gezwungen, sich neu zu erfinden. Wir erinnern uns an die Pandemie-Ausgaben, unter anderem die eine im Bahnhofsgebäude, die dann stattfand. Ist denn dieses Jahr alles beim Alten, außer dass der rote Teppich, wie ich schon erwähnt habe, gar nicht rot ist, sondern Champagnerfarben?
Ja, das ist auch so mit erstmal die größte optische Änderung, würde ich sagen, dass eben dieser Teppich auf einmal ausgerollt wurde und eine andere Farbe hatte. Jimmy Kimmel, der Moderator des Abends, hat schon gescherzt, das sei doch ein gutes Zeichen. Man wolle diesmal kein Blut vergießen, sonst hätte man ja nicht diese empfindliche Farbe gewählt. Haha, also natürlich in Anspielung auf die Ohrfeige von Will Smith. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, ich war ja schon mal da hinter den Kulissen, habe mir das angeschaut, die Aufbauten. Auch wie dieser Presseraum aussieht, in dem ich ja dann sitzen werde. Und das erinnert mich dann doch sehr an Vor-Pandemie-Zeiten, eigentlich alles beim Alten. Wir rücken wieder näher zusammen als Journalisten. Es gibt keinen Maskenzwang mehr. Covid-Test mussten wir zwar vorher machen, aber es fühlt sich schon wieder alles eher an wie, ich sag mal, in der Zeit vor der Pandemie. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie die Oscars selbst aussehen, wie die quasi sich neu erfinden, weil das wollen sie natürlich auch, weil die haben natürlich Probleme, weil kaum mehr jemanden diese Oscars im TV interessiert.
Du hast schon erwähnt, die Ohrfeige von Will Smith war ja eigentlich fast schon das größere Thema als der Sieg des Spielfilms Coda letztes Jahr. Das war schon ein großer Skandal, das darf man jetzt gar nicht so boulevardesk irgendwie abkanzeln. Das hat die Akademie ja sehr lange beschäftigt. Ich habe gehört, dass man diesmal auf alles angeblich vorbereitet ist. Was hat man denn aus diesem Desaster gelernt?
Ja, also es gibt ein Sicherheitsteam, das gegründet wurde und das eingesetzt werden soll. Was das jetzt genau heißt, ist mir noch schleierhaft. Also wie sind die ausgebildet und was bedeutet das? Man muss vielleicht noch mal kurz zurück zu diesem Vorfall. Es gab ja wirklich die Diskussion darüber, da ist ein Gewaltakt auf der Bühne passiert. Hätte man Will Smith quasi aus dem Saal entfernen müssen? Da gibt es wirklich viele Stimmen, die sagen, das hätte man tun sollen. Der hat aber seinen Preis, den Oscar damals noch entgegengenommen, hat Standing Ovations bekommen, ist beklatscht worden und hat dann noch gefeiert. Das ist wirklich vielen hier auch ein Jahr später stößt es immer noch übel auf. Aber wie die Akademie das jetzt genau vor Ort lösen möchte, so genau haben wir nicht Einblick bekommen. Sie sagen nur erstmal, nein, wir haben uns aufgestellt und solche Fragen beantworten wir an einem Abend dann schneller. Aber im Prinzip geht es natürlich darum, solche Situationen sollen erst gar nicht mehr entstehen, logischerweise. Auch wenn sie eben vielleicht für ein bisschen Unterhaltung in Anführungsstrichen gesorgt haben.
Ja, Jörg, wie ist das? Für uns sind ja solche Skandale dann irgendwie dann auch interessant, weil sie diese lange Veranstaltung vielleicht ein bisschen auflockern und ich kombiniere das auch vielleicht mit dem Moderator dieses Abends, Jimmy Kimmel, der das zum dritten Mal macht. Und als er das erste Mal das, glaube ich, gemacht hat, gab es ja diesen Envelope Gate, wo der falsche Film verkündet worden ist. Also dieser reibungslose Ablauf ist vielleicht gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen eher Kino, wir wollen eher was anderes.
Das Problem ist natürlich auch, und das merke ich in den letzten Jahren auch schon vor der Pandemie, mir war das sowieso immer alles zu glatt. Dadurch, dass die Preisträger da immer nur gefühlt eine halbe Minute etwas sagen dürfen und alle, die dann ein wenig emotional werden könnten, abgewürgt werden, gerade in diesen sogenannten Nebenkategorien, zum Beispiel auch der beste fremdsprachige Film, die dürfen da kaum auf der Bühne sein und schon werden sie von der Musik abgewürgt. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Also für mich so das emotionale Highlight ist immer noch Roberto Benigni, wie er seinen Oscars und über alle drüber läuft, über Spielberg und wie sie alle hießen. Und da war richtig Zunder drin, das hat man ihm geglaubt. Da war man irgendwie berührt, da kriegte man Gänsehaut. Und dieses Gänsehaut-Feeling habe ich eigentlich schon ewig nicht mehr gehabt.
Katharina, wie ist das ja?
Das ist auch dieses Live-Gefühl, ne? Also muss ich auch nochmal sagen, also dieses Live-Gefühl, das ist doch das Tolle an den Oscars, die sind live und man will doch eigentlich, dass irgendwas passiert, womit man nicht gerechnet hat.
Ja, beim Stichwort live ist ja immer auch ein Risiko, dass jemand etwas sagt, was man vielleicht nicht hören möchte. Ich erinnere an Michael Moore, der ja zensiert worden ist und es war ja ein Riesenskandal, dass er sich politisch geäußert hat. Mittlerweile kann man ja sagen, sind politische Äußerungen ja fast erwünscht. Deshalb, Katharina, an dich, welche Rolle spielt denn der russische Angriffskrieg in der Ukraine in Hollywood? Das ist ja ganz weit weg. weg, aber große Filmevents haben ja im letzten Jahr häufig Bezüge hergestellt. Es gab Reden von Präsident Zelensky, die eingeblendet worden sind. Ich habe gehört, dass das in Hollywood im ersten Moment keine Rolle spielt.
Ja, es ist, finde ich, eine super gute Frage. Und ja, wir haben in den vergangenen Wochen auch immer wieder Zelensky ja gesehen bei unterschiedlichsten Veranstaltungen. Aber bei den Oscars versucht man eben dieses extrem politische eher rauszuhalten. Auch im vergangenen Jahr war das ja schon so. Also Zelensky wäre dort ja gerne per Video zugeschaltet worden. Das hat man nicht gemacht. Es gab so eine Schweigeminute. Also man will die Politik drin haben, aber dann doch nicht so deutlich. Und das ist dieses Jahr wieder so. Die Academy hat sich nicht direkt geäußert, warum Zelensky nicht auftreten darf. Man hat so hinter den Kulissen gehört, Will Packer, der Produzent, der wieder mit dabei ist, der hat gesagt, naja, andere Konflikte haben wir auch nicht behandelt oder so viel Aufmerksamkeit gegeben und deswegen wolle man das jetzt bei diesem Ukraine-Krieg auch nicht machen. Wir haben zumindest mal gefragt, was so die deutsche Sicht darauf ist. Edward Berger, der Regisseur von Im Westen nichts Neues, ist ja jetzt gerade eingetroffen in Los Angeles und wir haben mal gefragt, was er denn dazu meint.
Ich habe das Gefühl, man kann das auch trennen. Und es muss jetzt nicht auf jeder Berlinale und auf jedem Festival und auf jeder Feierlichkeit Zelensky zu sehen sein. Aber er wird präsent sein, da bin ich mir sicher. Also präsent in den Köpfen der Menschen und auch in den Reden.
Also tatsächlich auch eher eine Absage von Berger zu dem Thema. Der glaubt eben auch nicht, dass Zelensky überall sein muss. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gibt so eine kleine Müdigkeit, weil er eben so präsent ist, dass man vielleicht den nicht auf jeder Veranstaltung braucht. Das ist so mein Eindruck hier.
Jörg, wie schätzt du das ein? Also es ist ja auch wieder eine Bühne. Wir haben ja während der Berlinale drüber gesprochen, als hier Champagne mit Zelensky aufgetreten ist.
Naja. Man hat ja in der Oscar-Geschichte Leute wie Richard Gere gesperrt, weil er damals sich für Tibet gegen China. Ich glaube auch Susan Sarandon und Tim Robbins waren gesperrt aus politischen Gründen. Das hat schon eine Tradition, dass man Leute, die sich zu sehr gegen den Mainstream äußern, dann gar nicht dabei haben will. Und Zelensky hat ja auch gerade auf der Berlinale geschafft, durchaus filmischen Bezug herzustellen und vergessen, wenn nicht, er ist eigentlich ein Mann der Branche.
Schauspieler, ja.
Er ist Schauspieler, er ist ein Mann der Branche. Er war einer der größten Comedy-Stars, bevor er Präsident geworden ist. Das hätte schon in gewisser Weise Sinn gemacht. Das ist nicht ein Berufspolitiker, der irgendwie mit Film eigentlich nichts am Hut hat. Und von daher denke ich, wäre es eigentlich schon natürlich gewesen, jemanden wie ihn da in irgendeiner Form auch auftreten zu lassen.
Katharina, aber wenn es dann um Diversität geht, was ja auch sehr politisch ist, auch gesellschaftspolitisch, da ist man ja nicht still in Hollywood, nicht wahr?
Naja, gut. Also es ist ein geteiltes Bild auf der einen Seite. Also die Oscars möchten natürlich unbedingt diverser wirken und haben ja dafür ein bisschen was getan, eben um unter anderem die Mitglieder zu diversifizieren. Aber es ist immer noch ein großes Problem. Und ich sag mal, wenn es Stimmen gibt, dann kommen die natürlich oft von den Schauspielern, von Filmemachern oder eben auch von Protestgruppen, ja. Aber in diesem Jahr, wenn wir über Diversität in diesem Jahr reden, klopfen sich erstmal alle auf die Schulter, weil sie sagen, da passiert was. Wir haben drei sehr prominent nominierte asiatischstämmige Schauspieler, die nominiert sind. Und das ist wirklich das erste Mal so in dieser Breite. Man verweist dann auch immer auf Angela Bassett, die ja unter anderem nominiert ist als beste Nebendarstellerin. Für einen Marvel-Film auch ein absolutes Novum. Also da klopft man sich hier eher auf die Schulter und sagt, na, das haben wir aber gut gemacht bei dieser Ausgabe. Im Punkt Frauen Repräsentation hakt es noch ein bisschen. Also im Regiefach ist wieder mal keine Frau nominiert worden, obwohl es da durchaus Potenzial gegeben hätte. Also insofern würde ich sagen, auch ein geteiltes Bild bei diesen Oscars.
Ganze 9 Oscar-Nominierungen hat Edward Bergers Spielfilm Im Westen nichts Neues bekommen. Die Netflix-Produktion ist sogar in der Kategorie Bester Film nominiert. Etwas, das für das deutsche Kino ein Novum ist. Aber hier beginnen auch schon die ersten Fragen des Ganzen. Ist das deutsches Kino ein Film, der nur 2 Wochen im Kino lief hierzulande, jetzt auf Netflix gestreamt werden kann? Steht der Film fürs deutsche Geschichtenerzählen vielleicht beispielhaft? Oder ist es eher eine Ohrfeige für die deutsche Filmförderung, die nichts mit dem Entstehen zu tun hatte? Fest steht, dass der Film in Amerika und in Deutschland fast fundamental anders wahrgenommen wird. Katharina Wilhelm ist uns ja noch weiterhin aus Los Angeles zugeschaltet. Katharina, für einen Beitrag hast du ja auch mit amerikanischen Kritikern gesprochen und sie gefragt, wieso der Film in den USA so anders ankommt als bei uns in Deutschland. Was haben sie dir denn gesagt?
Ja, ich habe dazu unter anderem mit Mark Olson gesprochen, der ist Filmkritiker der LA Times und der hat einen Artikel geschrieben, auf den bin ich aufmerksam geworden, der sich tatsächlich mit dieser Frage beschäftigt hat. Warum oder welche Gründe es gibt, dass die Deutschen diesen Film nicht so gut finden, warum der so schlecht besprochen wird. Und dann habe ich ihn angerufen, gefragt, und was aber seine amerikanische Sicht ist. Und er meinte, und die Antwort ist eigentlich simpel, aber ich finde dann doch spannend und überzeugend, es geht tatsächlich um den Faktum, dass der von Deutschen auf deutscher Sprache gemacht wurde. Das ist ein Novum. Wir erinnern uns, es gab ja schon zwei Verfilmungen, aber eben nicht auf Deutsch und von Deutschen. Und da sagt er, dass zum Stichwort Authentizität, das kam in Hollywood wohl sehr gut an.
You just kind of can't overstate how unusual and impactful that simple change of having the story told in the German language is.
Ja, also er sagt eben, das ist unheimlich stark gewesen, auch für ihn, dass diesen Film eben in Deutsch zu hören, zu sehen, dass der von Deutschen gemacht wurde. Und dann, glaube ich, gibt es noch ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also in der deutschen Kritik wurde diesem Film ja vor allem vorgeworfen, dass er so stark von der Buchvorlage abweicht, dass das Ende geändert wurde, dass Charaktere hinzugefügt wurden. Und Mark Olson hat mir auch gesagt, ja, also das Buch wird hier natürlich auch gelesen, das hat auch seinen Platz, aber vielleicht nicht so sehr im Platz, auch im Herzen oder in dieser Wichtigkeit wie in Deutschland, sodass die Kritiker hier gar nicht so stark auf die Unterschiede eingegangen sind. Und dann glaube ich, und das hat er auch gesagt, ist das Thema Krieg, Erster, Zweiter Weltkrieg einfach ein Genre, was hier sehr gerne geguckt wird. Die Amerikaner sind immer noch interessiert und die gehen natürlich auch ein bisschen mit einer anderen Haltung daran als die Deutschen, für die das natürlich ein ganz, ganz anderes Thema ist, anders belastet ist natürlich auch. Und dann, glaube ich, kommt nochmal zum Erfolg dieses Films, aber da können wir auch nochmal wann anders drüber reden oder später drüber reden, zum Nominierungserfolg dazu, dass Netflix das Ganze natürlich extrem gepusht hat, mit sehr, sehr viel Geld im Marketing und der Film hier unglaublich präsent ist.
Jörg, wie erklärst du dir jetzt diese Diskrepanz zwischen dieser öffentlichen Wahrnehmung der Filme in Deutschland und in den USA? Sind wir als Kritiker in Deutschland einfach undankbar? Haben wir diesen Erfolg, 9 Nominierungen, und wir sagen trotzdem, na, dieser Film, der macht es uns nicht leicht.
Naja, wir haben ja eher das Problem, dass bei so einem Film wie Der Schuh des Manitou, den alle schlecht fanden, und dann war er sehr erfolgreich, dann fanden ihn plötzlich alle gut, dass sehr oft die deutsche Kritik dann auch wieder umkippt.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, in diesem Fall nicht so ganz passiert, was ich eher gut finde, weil man dann nicht so opportunistisch ist. Und ich hatte auch Riesenprobleme mit diesem Film, das muss ich ganz klar sagen. Und ich habe nicht mal das Buch gelesen, da oute ich mich jetzt mal einfach. Aber mir hat sofort, habe ich gespürt, wie ich diesen Film gesehen habe, da fehlt was, das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich mir eben diesen alten Film angeguckt von 1930, der ja von Karl Lemle gemacht worden ist, dem Universal-Boss damals, der jüdisch und deutsch war. Also da war ja schon eine deutsche Komponente auch bei der Verfilmung dabei damals. Und ich finde einfach die alte Verfilmung so viel besser, aus ganz verschiedensten Gründen, weil sie ausgewogener ist. Weil ich finde, Edward Berger hat eigentlich nur eine Schlachtenplatte gemacht. Da kann man sagen, okay, er zeigt die Sinnlosigkeit des Krieges, die zeigt er wirklich. Aber er ist gar nicht so kritisch mit den Deutschen, wie es hätte sein können, finde ich. Also dieser ganze Militarismus, also diese Figur eines Briefträgers, der diese jungen Rekruten, dieser Himmelstoß, der diese jungen Rekruten wirklich quält, durch den Schlamm schickt und sie sich an ihm rächen, indem sie ihm dann irgendwie den Arsch versohlen und in eine Pfütze schmeißen. Das sind übrigens alles Szenen, die damals in Deutschland auch aufgrund der Nazis und der Nationalisten rausgeschnitten worden sind aus der amerikanischen Version, die aber genau diesen deutschen Militarismus sehr schön vorgeführt haben. Und dass Ed Berger eben diese ganzen Momente gar nicht erst gedreht hat, auch diese Verbrüderungsszene zwischen den deutschen Soldaten und den französischen Frauen, das ist ja so eine Liebesszene, die ist ja schon damals geschnitten worden, und Berger dreht eine Totale, wo ein deutscher Soldat auf eine Französin losgeht, und das war's dann schon. Mhm. Also das hat mir einfach gefehlt, da war mir zu viel Krieg, 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 und man konnte überhaupt nicht durchatmen, und man hat dann auch diese Jungs gar nicht verstanden. Also die waren in der Schule und plötzlich waren sie im Krieg, und alles, was dazwischen war, hat dieser Film nicht gemacht, und da hat mir was gefehlt, und das Ende fand ich so manipulativ. Da habe ich wirklich nachgelesen und immer drauf gewartet, wo gab es diesen Befehl, und den gab es natürlich nicht. Und dann komme ich mir sehr manipuliert vor im Kino.
Katharina, wie hast du den Film eigentlich empfunden als eine Deutsche, die jetzt in Hollywood, also quasi in Amerika lebt, aber vor allem an der Westküste in der Nähe von Hollywood? Ist dein Blick anders? Verstehst du vielleicht auch, warum die Amerikaner das irgendwie sehr gut finden?
Ja, also ich kann mit dem Genre man nicht ganz so viel anfangen und muss auch sagen, ich habe mich sehr durch diesen Film eher durchgequält, weil ich ihn auch unglaublich brutal fand und ich mal dachte, warum muss ich das jetzt eigentlich alles angucken? Aber das ist eben eine persönliche Sicht. Bei den Amerikanern merke ich schon, dass die auch sehr angefasst sind, dann, vielleicht sind wir dann doch wieder beim Ukraine-Krieg, von Thema Krieg, Sinnlosigkeit des Krieges. Und ich merke halt, dass sie diesen Link dann ganz selbst eben hinbekommen und sagen, okay, das ist ein Film, der ist unfreiwilligerweise sehr, sehr aktuell. Und das ist eben so diese Resonanz, die im Westen nichts Neues hier bekommt. Ich glaube fast auch so ein bisschen unabhängig davon, wie der Film dann selbst ist. Aber ich glaube, das Symbol dieses Films, was der mitteilen will, eben Krieg ist schlecht, so simpel wie das eben ist. Das sorgt hier tatsächlich, glaube ich, auch für dieses sehr, sehr positive Echo. Und dann darf man nicht vergessen, ja, es ist halt ein Netflix-Film, der erreicht ein großes, aber auch sehr junges Publikum. Darauf ist er auch meines Erachtens ausgelegt, eben auch mit diesen extremen Action- und brutalen Szenen. Aber in seiner Machart, glaube ich, resoniert er eben auch sehr, sehr mit einem, ja, mit einem jüngeren Publikum.
Es ist ja dadurch, dass der Film so häufig nominiert ist, ist ja auch viel deutsches Talent nominiert. Das ist grundsätzlich, glaube ich, ein positives Beispiel für die deutsche Filmwirtschaft, Jörg. Auch Florian Hoffmeister als Kameramann für TARF, einen anderen wichtigen Film, ist nominiert. Im Grunde ein gutes Jahr für die deutschen Filmtalente, oder?
Natürlich ist es eine zwiespältige Sache und ist Edward Berger ist durchaus so ein Regisseur, den ich eigentlich sehr schätze. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, er kann eigentlich sehr viel subtiler sein, als es in diesem Film war. Und ja, es ist eine schöne Sache, dass das deutsche Kino dadurch natürlich auch gewürdigt wird. Und man sieht ja auch, dass dann ein Budget von 20 Millionen, was das deutsche Kino schon ewig nicht mehr ausgegeben hat. Ich glaube, seit Bernd Eichinger macht das keiner mehr in Deutschland. Solche teuren Großproduktionen, die wandern bei uns halt in die Serienproduktion ab, wie Berlin-Babylon mit 40 Millionen oder Der Schwarm mit 40 Millionen. Aber fürs Kino wird so ein Geld nicht mehr ausgegeben. Und vielleicht wird man dann auch wieder ein bisschen mutiger bei den ganzen Filmförderungen, bei den ganzen Produzenten, dass man auch wieder sagt, das geht schon mit Kino, das können wir auch leisten. Also wenn es insofern dann wenigstens ein Startsignal gibt, dann fände ich das positiv.
Katharina, heißt das eigentlich auch, dass in L.A. ganz viele Deutsche gerade rumlaufen als in den anderen Jahren? Also Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth soll ja auch vor Ort sein.
Ja, genau. Die habe ich tatsächlich schon getroffen vor zwei Tagen. Ja, die kommen tatsächlich jetzt mit einer großen Delegation. Klar, das ist natürlich auch ein toller Moment für den deutschen Film, für deutsche Filmemacher. Und mit stolz geschwellter Brust zeigt man dann eben auch, dass man hier vor Ort ist. Wobei das logischerweise auch eine Krux ist, weil wir haben es ja auch schon angesprochen, der ist eben nicht mit deutscher Filmförderung entstanden. Das ist ein Netflix-Film. Und das ist, glaube ich, auch für die Delegation dann immer schwierig. Die stellen sich halt hin und bewerben natürlich diesen Film. Im Westen nichts Neues, aber gleichsam auch andere deutsche Beteiligungen, in Tar zum Beispiel oder in Triangle of Sadness, da gab es ja auch deutsche Beteiligungen, deutsche Filmemacher, die mit dabei waren und das wird dann immer schnell noch betont, weil da eben diese Förderung stattgefunden hat. Aber ja, Claudia Roth habe ich getroffen und sie auch gefragt und sie hat mir erzählt, sie ist sogar im Kinosaal, also sie wird über den roten Teppich laufen und sie wird bei den Oscars tatsächlich dabei sitzen und ist natürlich auch stolz darauf.
Weil ich will ja auch repräsentieren, ich will ja auch den deutschen Film repräsentieren und natürlich auch das, was wir für den deutschen Film tun, die Filmförderung, sei es vom Bund, sei es von den Ländern. Und ich will alles dafür tun, dass der deutsche Film auch international noch sichtbarer wird. Und dazu hilft ganz sicher im Westen nichts Neues.
Ja, natürlich als prominentester Film, der da eben läuft. Und ich werde auch viel darauf angesprochen, tatsächlich als deutsche Journalistin, wenn man sich da jetzt bei den Oscars bewegt und die sagen ihm, oh toll, ja Deutschland, super und ihr habt da ja gute Chancen und so. Gut, über die Chancen müssen wir dann natürlich nochmal reden.
Oscars so German, könnte man sagen. Unser Oscar-Panel macht mal Pause, geht was trinken. In der Zeit blicken wir auf einen der Nominierten dieses Jahr bei den Oscars. Dieses Jahr ist es auch eine Legende, ehrlich gesagt, in der Kategorie Produktionsdesign. Produktionsdesigner, sie entwerfen ja die Welten, in denen dann diese Kinogeschichten spielen auf der Leinwand. Und einer der erfolgreichsten in seinem Job ist Rick Carter. Er arbeitet wirklich mit den ganz Großen zusammen, mit James Cameron, mit Robert Zemeckis und natürlich mit Steven Spielberg. Zwei Oscars hat Rick Carter schon, den dritten könnte er morgen dann gewinnen, denn Carter ist nominiert für seine Arbeit an Steven Spielbergs The Fablemans, den wir in Deutschland seit Donnerstag in den Kinos sehen können. Unsere Reporterin Kerstin Zilm hat Rick Carter in Los Angeles getroffen, nicht im Kino, sondern in einer Ausstellung, die seiner Arbeit gewidmet ist.
Rick Carter steht vor einer gerahmten postkartengroßen Strichzeichnung. Ein Bett, darüber ein Kreuz und eine Lichterkette.
So he told me about the crucifix with the lights around it. And he told me about the experience with a girl who was in love with Jesus.
Carter erklärt, Steven Spielberg hat ihm vom Kruzifix erzählt und von der Erfahrung mit einem Mädchen, das in Jesus verliebt war. Dann hat Carter die Zeichnung gemacht für seine jüngste Zusammenarbeit mit dem Regisseur, die Fablemans.
Let's pray.
Die Szene, die daraus entstand, Sammy, ein fiktionaler Teenage Steven Spielberg, ist zum ersten Mal allein mit seiner Freundin.
Lord, I'm here with my friend Sammy.
Sam?
Who's Jewish?
And he's a nice boy.
Seit 30 Jahren machen Spielberg und Produktionsdesigner Carter zusammen Filme. Ihr erster Hit war 1993 Jurassic Park. Sie haben sich gut aufeinander eingespielt, wenn es darum geht, die Welten für Spielbergs Drehbücher zu entwickeln.
Well, I'm reading the script and then it's describing it and I just wanted to make sure that I was seeing it the way Steven would be seeing it.
Ich lese das Skript und möchte die Szenen sehen, wie Steven sie sieht. Dafür mache ich diese Sketche. Ich zeichne etwas und er zeichnet etwas. Er würde niemals sagen, meine Zeichnung ist falsch. Er sagt, lass uns noch mehr oder was anderes dazu überlegen. Manchmal ist das einfach der beste Weg, um ins Gespräch zu kommen. Die gerahmte Fableman-Zeichnung ist Teil der Ausstellung Time in Esmoor, dem Experimentally Structured Museum of Art südwestlich von Los Angeles.
So I always basically come here and sit on the Forrest Gump bench, which I've had in my backyard for the last 30 years.
Links neben dem Eingang steht die Originalbank, auf der Tom Hanks als Forrest Gump saß. Ein anderer Carter-Film. Fast 30 Jahre war die Bank in seinem Garten. Sie ist aus seiner Sicht der perfekte Aussichtspunkt für die Ausstellung. Das ist ein Raum. 8 Meter breit, 8 Meter hoch, 15 Meter lang. Die Wände und selbst der Boden komplett bedeckt mit Kunst. Inspiriert von Carters Werk und vom Produktionsdesigner selbst.
Bernard said it was like, make it an
Kurator Bernhard Zünkeler sagte, es wird ein Blick in dein Hirn. Das hat mich neugierig gemacht. Das wollte ich sehen.
I'd love to see that.
Der Raum sieht eher aus, als wären Carters Bilder und Ideen aus seinem Hirn herausgekommen und auf die Wände explodiert. Eine kaleidoskopartige Collage aus Gemälden, Zeichnungen, Porträts, Graffiti und Textilien. 8 Straßenkünstlerinnen und Künstler aus Los Angeles ließen sich von Jurassic Park, Avatar, Star Wars, München, Amistad, Zurück in die Zukunft und anderen Carter-Filmen inspirieren. Der Produktionsdesigner traf sie in Vorbereitung auf die Show 6 Wochen lang fast jeden Tag.
They're not cinephiles and they're not so much like into.
Sie sind keine Cineasten oder Kritiker. Wir sprachen darüber, was Filme bei ihnen ausgelöst haben, was ihnen davon geblieben ist. Daraus haben sie dann ganz persönliche künstlerische Aussagen geschaffen.
They made personal statements based upon the conversations we had.
Weiße Halbkreise an den Wänden fokussieren die Memorabilia aus dem Carter-Fundus.
And then I got to work on a movie about Lincoln and win an Academy Award with Daniel Day-Lewis. And this is the letter.
Da ist zum Beispiel eine Totenmaske von US-Präsident Lincoln. Daneben eine Dankeskarte von Schauspieler Daniel Day-Lewis für Carters Design der Lincoln-Filmwelt, für die beide einen Oscar bekamen. Schräg gegenüber Zeichnungen, Fotos, Buchhaltungsdokumente und sogar eine Kaffeetasse vom Set der Fablemans. Der Film ist ein ungewöhnlich persönliches Projekt für Spielberg. Es war eine besondere Herausforderung an Carter, der Familie seines Freundes und ihrer Geschichte gerecht zu werden. Ich habe seine Eltern mehrmals getroffen und kannte einige der Familiengeschichten. Der Film ist nicht identisch mit ihrem Leben. Es ging mehr darum, die Emotionen zu treffen. Es ist eine sehr intime Welt. Es geht ums Filmemachen, aber auch um Geheimnisse, um Dinge, die man sieht und nicht vergessen kann. Es war eine neue Erfahrung. Eine Erfahrung, für die Ricarda sehr dankbar ist. Genauso wie dafür, von Forrest Gumps Bank aus auf Interpretationen seines Werks durch junge Künstler zu schauen. Es ist sehr befriedigend, dass der Film ein Jahr später mit dieser Ausstellung noch ein weiteres Leben hat. Sie gibt mir die Gelegenheit, über meine Zeit mit und in Filmen nachzudenken.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild. Heute steht die ganze Sendung unter dem Zeichen der anstehenden Oscar-Verleihung. Gemeinsam mit Katharina Wilhelm in Los Angeles und Jörg Taschmann hier im Berliner Studio wollen wir jetzt unseren Oscar-Wahlzettel ausfüllen. Wir können den nicht einreichen, denn die Abstimmungszeit ist schon vorbei. Und zwar beginnen wir mit den 2 wichtigsten Schauspielkategorien. Wir beginnen mal bei den Frauen. In der Kategorie Beste Hauptdarstellerin sind nominiert Cate Blanchett für ihre Rolle als machtbesessene Dirigentin in Tar, Ana de Armas für ihre Interpretation von Marilyn Monroe in Blonde, Michelle Williams für ihre Interpretation von Steven Spielbergs Mutter, müsste man sagen, in The Fablemans, und Michelle Yeoh für ihre Rolle als Dauer überforderte Mutter in Everything, Everywhere, All at Once und eine Überraschung, Andrea Riseborough, für ihre Rolle einer obdachlosen ehemaligen Lottogewinnerin in To Leslie. Und daher auch gleich die Frage an Katharina in L.A. Die Nominierung von Frau Riseborough, die hat ja für einen mittleren Eklat gesorgt, weil hier Betrug vermutet worden ist.
Ja, das war eine echt interessante Geschichte. Also um es mal kurz zusammenzufassen, also es ist wirklich, To Leslie ist ein klitzekleiner Indie-Film, der hat gerade mal so $30,000 eingenommen. Wirklich wenig Leute haben den gesehen. Und deswegen hat die Nominierung überrascht. Und da hat tatsächlich die Oscar-Akademie gesagt, wir müssen da mal genauer hinschauen. Unter anderem, weil die sozusagen Freunde der Filmemacher eben sehr, sehr bekannte Hollywood-Größen sind. Also Jennifer Aniston, Kate Blanchett zum Beispiel gehören dazu. Und die haben wohl offensichtlich Werbung gemacht, auch für diesen Film. Auch auf Social Media gab es eben Vergleiche mit anderen schauspielerischen Leistungen zum Beispiel. Oder da wurde dieser Film hervorgehoben. Und es gibt sehr strenge Richtlinien für Kampagnen, Oscar-Kampagnen, die gefahren werden. Und da hat die Oscar-Akademie gesagt, oh, vielleicht ist da Betrug dahinter. Um es kurz zu machen, sie haben gesagt, das hat nicht stattgefunden, es gab keinen Betrug, aber die Regeln seien etwas gedehnt worden. Und was so ein bisschen dahinter steckt, ist der Gedanke, also entweder hat ein kleiner Indie-Film es geschafft, sozusagen gegen die große Oscar-Maschinerie anzukämpfen und es ist eigentlich toll sozusagen, dass dann auch so eine schauspielerische Leistung gewürdigt wird. Oder es hilft, wenn man sehr reiche und einflussreiche Freunde hat in Hollywood. Also es sind so die zwei Lesarten dieser Geschichte und das Ganze hinterlässt schon so ein bisschen einen ja leicht schlechten Nachgeschmack, weil die zweitere Variante, man hat einflussreiche Freunde, dann doch vielleicht etwas wahrscheinlicher erscheint.
Dann blicken wir jetzt mal auf das Resultat, auf diese nominierten Jörg, wie schätzt du die Qualität ein? Das sind ja eigentlich sehr tolle, spannende Rollen, die hier verkörpert worden sind von diesen außergewöhnlichen Schauspielerinnen.
Ja, in dem Fall bin ich mir wirklich sehr sicher und da bin ich auch gar nicht originell, dass das Michelle Yeoh gewinnen wird. Da glaube ich, ist sie ganz klar die ganz große Favoritin. In anderen Jahren wäre es vielleicht noch Cate Blanchett gewesen, aber jetzt nicht mehr.
Warum denn? Was macht sie? Wieso?
Ich glaube, das ist einfach ein Phänomen. Dann dürfen wir nicht vergessen, das ist ein Film, der vor allen Dingen in Amerika so gut funktioniert hat. Ich habe mir das gerade auch nochmal angeschaut. Der hat immerhin $73 Millionen eingespielt. Das gilt heutzutage dann schon wirklich wie so ein Blockbuster. Selbst in Frankreich haben die nur 300.000 gesehen, was jetzt in Frankreich nicht sonderlich gut ist. Hier bei uns in Deutschland 240.000. Das ist Mittelklasse, wenn überhaupt. Also von denen, die es gesehen haben, bestimmt auch als kultig empfunden. Aber ich glaube, in Amerika hat der eine ganz andere Resonanz. Und allein mit dieser Werbekampagne, die erste asiatischstämmige Nominierte, das funktioniert in Amerika.
Katharina, siehst du das auch so oder bist du eher im Team Cate Blanchett? Weil ich glaube, man kann schon sagen, es ist hier ein Zweikampf.
Ja, ich wäre allerdings hundertprozentig bei im Team Michelle Yeoh, vor allem ehrlich gesagt emotional. Ich fand ihre Darstellung unglaublich und ich glaube auch irgendwie, man will dieser Frau auch mal Gerechtigkeit tun, denn die ist auch eine sehr etablierte Schauspielerin. Die hat in unglaublich vielen Filmen mitgespielt, aber eher ein bisschen übersehen. Cate Blanchett hat schon 3 Oscars, muss man auch dazu sagen. Das spielt, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen eine Rolle und ich glaube, man würde es ihr gönnen. Sie wäre die Gewinnerin der Herzen und würde uns, glaube ich, auch wieder mit einer wunderbaren und auch sehr herzergreifenden Rede dafür danken sozusagen. Also da würde ich doch drauf wetten, dass der Oscar an Michelle Yeoh geht.
Nö, also ich sag schon, dass Cate Blanchett, glaube ich, gewinnt. Also ich habe das Gefühl, dass diese Frau auch wirklich überall ist. Sie war auch selbst bei Maischberger und hat ein Interview gegeben. Also Cate Blanchett will diesen Oscar haben. Und ich muss schon sagen, Lydia Tarr, also diese Dirigentin, die sie spielt, das ist doch eine Filmfigur. Ich habe auch gehört, in Amerika ist sie mittlerweile Halloween-Kostüm. Also es ist ja selten, dass so eine Filmfigur sich so quasi verselbstständigt. Aber ihr habt natürlich recht, Michelle Yeoh, allein, dass sie ja mit Ang Lee damals erst nach Hollywood kam. Sie war ja eine Legende des Hongkong-Kinos der 90er Jahre. Johnny To hat sie auch mitgespielt. Also das wäre natürlich auch eine schöne Wendung, wenn sie es wäre. Aber ich, ehrlich gesagt, ich habe mein Kreuz jetzt bei Cate Blanchett gesetzt. Gut, da haben wir die Kreuze hier gesetzt. Dann gehen wir weiter zu derselben Kategorie, aber im Fach der Männer. Dort befinden sich in den Nominierten Austin Butler für seine Rolle in Elvis als Elvis Presley, Colin Farrell für seine Rolle in The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser für The Whale und Shootingstar Paul Mescal für After Sun und eine überraschende Nominierung für den Briten Bill Nighy für Living. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jörg, vielleicht du erstmal. Einen richtigen Favoriten kann ich jetzt nicht erkennen im ersten Moment. Ist es ein offenes Rennen?
Ich glaube nicht, weil Hollywood liebt es einfach, diese ganz extravaganten Darstellungen. Brendan Fraser wird das machen mit The Whale, weil er nicht zu erkennen ist. Das war bei Charlize Theron damals schon so. Also das ist einfach was die Amerikaner, die fahren da total drauf ab. Da bin ich, habe ich eigentlich eine zwiespältigere Haltung zu. Aber ich glaube, der ist da der große Favorit. Der hat ja jetzt auch gerade die Screen Guild Awards gewonnen. Also für mich ist er großer Favorit.
Er spielt hier einen 300 Kilo schweren Mann, der dann, also der Wal, ja, der sehr metaphorisch zu schweben beginnt bei Darren Aronofskys Film. Katharina, wie ist es denn bei dir? Ich weiß in Amerika, dass The Whale ja auch angegriffen worden ist, wenn man gesagt hat, warum spielt den übergewichtigen Mann kein übergewichtiger Schauspieler?
Ja, wir sind wieder beim Thema Authentizität. Ja. Das ist gerade ein riesen Debattenthema. Also für mich ist es so, das ist die einzige Kategorie, in der ich sagen würde, das Rennen ist irgendwie eher offen. Das hat auch damit zu tun, wer hat so, ich gucke mir natürlich auch an, wer ist sonst ausgezeichnet worden. Und ich glaube schon, dass Austin Butler für Elvis sehr gute Chancen hat, weil die Amerikaner das auch wiederum toll finden, wenn sich jemand so in dieser Rolle wiederfindet. Und man muss sagen, bei Austin Butler ist es so, der ist ja sein Akzent gar nicht mehr losgeworden aus dieser Rolle, was auch ein bisschen absurd ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass der auch sehr gute Chancen hat auf einen Oscar. Also insofern, es ist schwierig, sich festzulegen, aber ich würde dann einfach auch mal, um was anderes zu sagen, würde ich tatsächlich mich auf den Elvis-Film, auf Austin Butler festlegen.
Also ich würde es ja am meisten wirklich Colin Farrell gönnen, weil ich diese Rolle auch so spannend finde. Und Ben Schiessoff in Nichiren, der war ja auch in Deutschland so ein großer Erfolg. Aber bei Brendan Fraser ist es ja vielleicht nicht so sehr die Rolle, die spannend ist, sondern auch einfach seine Karriere, nicht wahr? Also er war in den 90er Jahren ein Schönling, hat in wunderbaren Komödien mitgespielt, hat auch für viele Leute war er so eine schöne Projektionsfläche und dann ist er lange verschwunden, nicht wahr? Und jetzt kommt er wieder und ich glaube, Hollywood liebt nichts mehr als wunderbare Comeback-Geschichten. Jörg nickt schon die ganze Zeit, stimmt's?
Ja, ich glaube das auch. Also auch damals, wie Mickey Rourke plötzlich wieder da war, nachdem der jahrelang in der Versenkung verschwunden war. Hollywood liebt diese Comeback-Stories.
Ja. Soweit also unsere Favoriten in den Schauspielkategorien. Unsere Oscar-Wahlzettel sind schon ganz gut gefüllt. Es gibt ja 23 Kategorien. Wir müssen uns hier in der Sendung etwas beschränken und kommen jetzt sicherlich zur wichtigsten Kategorie, bester Film. Kurze Erinnerung, letztes Jahr, da gewann Coda, ein absoluter Außenseiter, den Preis. Ein Film, der dazu nur auf einem Streamingdienst zu sehen war, auf Apple Plus. Dieses Jahr sind 10 Filme nominiert. Im Westen nichts Neues. Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick und Triangle of Sadness. Und nicht zu vergessen Women Talking von Sarah Polley, der einzige Film in dem 10er-Paket, gedreht von einer Frau. Das ist ja erstmal, Jörg, erstmal nur auf die Nominierten geguckt. Eine schon beeindruckende Bandbreite für die, was Hollywood kann.
Das ist durchaus, obwohl ich bin total dagegen, dass es 10 sind. Ich finde, das ist so eine Augenauswischerei. Es waren immer 5, warum plötzlich 10? Da sind dann ganz viele dabei, die wirklich gar keine Chance haben.
Es gibt ja auch einen Film, Katharina hat mir schon in einigen Musiken gesagt, dass sie noch unbedingt was dazu sagen will, Edward Bergers Im Westen nichts Neues, der ist ja auch noch nominiert als bester internationaler Film. Katharina, meinst du denn, Edward Berger wird das Unmögliche eigentlich schaffen seit Parasite, also war eh damals das erste Mal, also sowohl internationaler Film als auch bester Film, kann das sein?
Also das glaube ich nicht. Also ich glaube, bester Film wird nicht an die Deutschen gehen, aber ich glaube, bester internationaler Film, das ist für mich eigentlich schon gesetzt, auch weil die eben so eine krasse und starke und große Kampagne gefahren haben hier, glaube ich, kommt man gar nicht drum herum. Das ist so die Stimmung auch, die ich hier wahrnehme. Also insofern, ich würde mich festlegen, einen Oscar bekommen die auf jeden Fall und zwar bester internationaler Film.
Jörg, meinst du auch am besten im Westen nichts Neues, ein Oscar?
Also das war eigentlich auch in der Vergangenheit immer so, wenn es eine Doppelnominierung gab, war dieser internationale Oscar, der damals Best Foreign Language hieß, eigentlich immer sicher. Davon gehe ich aus, dass der Film übrigens mehrere Oscars kriegt und unter anderem auch den bester internationaler Film.
Katharina, wie ist das eigentlich? Ne, Hollywood, das ist ja im ersten Moment bei mir zumindest Blockbuster und ich finde super, dass Top Gun Maverick nominiert ist, auch Avatar, der ja wirklich ein weltweiter Kassenhit ist. Müsste jetzt nicht endlich mal auch der Oscar an einen Film gehen, den viele, viele Menschen gesehen haben?
Ja, das ist natürlich die Krux, ne? Also viele Menschen kennen auch die Filme nicht, die da eben nominiert sind. Und gerade wenn wir über kleinere Indie-Produktionen reden, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Oscars haben halt eben diesen Trick angewandt, eben 10 Filme jetzt zu nominieren, damit sie auch so große Blockbuster mit reinnehmen können. Man weiß auch, wenn große Blockbuster nominiert sind, dann ist das Interesse bei den Zuschauern auch größer. Das kann man wirklich auch an den Quoten messen. Also ich glaube auch deswegen sind eben Avatar und Top Gun Maverick mit drin. Top Gun Maverick, übrigens auch ein Film, der wirklich das Kino nach der Pandemie auch ein Stück weit gerettet hat. Also die Leute sind ja in Scharen in diesen Film gegangen und es gibt hier in Hollywood wirklich ein Plakat, da steht drauf, der Film, der das Kino gerettet hat. So ist es ja auch auf eine Art. Aber dann denke ich wiederum, wir müssen auch ein bisschen auf die Qualität gucken und es tut mir leid, wenn ich mich da oute, aber ich finde das einfach nicht sehr originär, da eine Fortsetzung zum besten Film zu machen, die ja, Spektakel ist auf jeden Fall, das gilt für beide Filme, aber mich einfach inhaltlich nicht so überzeugt hat, mag ich auch vielleicht alleine mitstehen, weil wirklich, es gibt eine ganz große Bandbreite an Leuten, die Top Gun Maverick super fanden. Mich hat er nicht so überzeugt, ist auch nicht so ins Herz gegangen und da sehe ich dann doch andere Filme vor allem ein, aber über den können wir ja gleich nochmal reden.
Ja, ja, dazu kommen wir aber, Jörg, noch an dich auch die Frage. Also auch James Cameron, der hat ja auch schon mit Titanic abgeräumt, das ist ja jemand, der in 10 Jahresschritten irgendwie das Kino revolutionieren möchte. Muss der nicht den Oscar bekommen, gerade jetzt auch mit der postpandemischen Krise und so weiter?
Er wird ihn nicht bekommen, weil der Film auch eine Fortsetzung ist. Ah, ja. Das hat es auch nur 2-mal gegeben, glaube ich. Damals bei der 3. Herr-der-Ringe-Verfilmung, das erste Mal. Die 2. ist mir gerade entfallen. Auf jeden Fall ist das etwas, was normalerweise eben nicht gemacht wird. Das ist, glaube ich, nur so eine Alibi-Nominierung und genau deshalb bin ich gegen diese 10er-Nominierung, weil es ganz klar ist, dass weder Maverick noch Avatar ihn kriegen werden.
Katharina, du hast ja schon am Anfang unseres Gesprächs so darauf hingewiesen, dass man mit unguten Gefühlen sich die Nominierten angesehen hat, weil eben nur ein Film von einer Frau unter den wichtigsten Kategorien mit dabei ist, Sarah Polley für Women Talking. Wird das auch irgendwie als Rückschlag empfunden in Hollywood unter vor allem den Frauen?
Ja, natürlich. Und es ist auch direkt bei der Bekanntgabe der Nominierung wieder sehr diskutiert worden. Warum ist das denn jetzt eigentlich schon wieder passiert? Und es hätte ja durchaus einige Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel auch The Woman King ist ja gar nicht wirklich aufgetaucht. Ist ja ein total toller Film, ehrlich gesagt, gewesen mit Viola Davis, auch von der Frau gedreht. Wir hatten auch eine deutsche Beteiligung, hätte ich mir vorstellen können. She Said, Maria Schrader als Regisseurin. Also es hätte, glaube ich, ein bisschen was gegeben. Aber Hollywood hat da wieder ein bisschen enttäuscht. Das finde ich sehr schade. Dann wiederum habe ich das Gefühl, ist die Diskussion jetzt wieder sehr verschwunden und wird vielleicht bei den Oscars dann wieder auftauchen. Aber ja, eigentlich wieder eher für die Frauen ein schlechter Oscar-Jahrgang.
Und wie ist das mit dem Stichwort Streaming-Dienste? Weil ich habe ja erwähnt, Coda letztes Jahr, das war irgendwie vielleicht auch so eine Art Tiefpunkt, ne, für Hollywood zu sagen, wir müssen da einen Film auszeichnen, der jetzt gar nicht so richtig fürs Kino steht. Dieses Jahr, bis auf Netflix mit Im Westen nichts Neues, Jörg, kann man doch sagen, das Kino ist wieder zurück.
Das ist es auf jeden Fall und deswegen glaube ich eben auch nicht, dass Im Westen nichts Neues bester Film wird, weil im vorigen Jahr war das vielleicht auch eine Anti-Netflix-Entscheidung, diese Entscheidung für Coda, den hatte man wirklich nicht auf dem Zettel gehabt und weil Katharina erzählt hat, dass Netflix so viel in Amerika macht, also ich hätte jetzt von der Logik her mir gewünscht, dass man nochmal eine richtig große Kampagne auch fürs Kino macht, ich glaube nicht, dass sie den jetzt plötzlich nochmal in 500 Kinos rausgehauen haben in Amerika, also diese Kinofeindlichkeit von Netflix, die ärgert mich schon sehr, gerade bei diesem Film. Er hatte zwar in Deutschland mal ein langes Kinofenster, nämlich zum allerersten Mal 4 Wochen statt 2 Wochen wurde der sogar gezeigt, aber auch nur in Deutschland, schon in Österreich schon wieder nicht. Da waren es dann eben auch nur ein paar Tage. Und solange Netflix so kinofeindlich ist, gönne ich es ihnen irgendwie auch nicht, dass sie den besten Film kriegen.
Na gut, dann müssen wir jetzt Farbe bekennen. Welcher Film wird morgen Nacht triumphieren? Katharina?
Everything, Everywhere, All at Once. Mehr sage ich nicht.
Klare
Beste
Ansage.
Film für mich. Kommt von Herzen und ist auch eigentlich in allen Umfragen an Platz 1 und mich würde alles andere extrem wundern.
Jörg?
Ich denke, Steven Spielberg wird bester Regisseur werden für The Fablemans, aber ich denke auch, dass Everything Everywhere All at Once bester Film wird. Ich denke, sie werden das wieder teilen und bin aber sicher, dass egal wie geteilt wird, Spielberg wird mit dabei sein.
Wunderbar, ich schließe mich euch an. Everything Everywhere All at Once, das wird sicherlich der Sieger dieses Abends und damit besten Dank an mein Panel, an Katharina Wilhelm in Los Angeles und Jörg Taschmann hier im Studio. Jetzt sind Sie bestens informiert über alles Wichtige, was Sie wissen müssen zur anstehenden 95. Oscar-Verleihung. Die Analyse der Gewinner hören Sie natürlich morgens, am Montagmorgen bei uns in Studio 9. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.